Wer hat heute Morgen in den Spiegel geschaut? Ja, so hoffentlich. Ja? Was haben wir gesehen? Was haben wir gesehen? Hast du dich gesehen, gell? Ja, wann sehen wir uns selber? Eigentlich nur, wenn wir in den Spiegel schauen. Sonst sehen wir immer die anderen. Und ich verletze mit Angelika, wir haben so diskutiert, also wie alt fühlst du dich? Was würdest du innerlich sagen, dein Alter? So. Und wahrscheinlich ist das Alter, wie du dich fühlst, nicht das gleiche, wo du effektiv hast, oder? Vielleicht je älter man wird, desto jünger im Verhältnis fühlt man sich vielleicht. Also ich fühle mich nicht wie über 50. Aber das ist so das Empfinden. Aber wenn ich dann in den Spiegel schaue, ich sehe mich so im Spiegel, ich schaue mich an. Und bin das so ein bisschen genau okay. Und das Feldli da, das kann ich noch gar nicht sehen. Aber warum kommt jetzt der Björn mit Spiegel? Und Sarah hat auch das Thema aufgenommen vom Spiegel. Wir sind in der Predigtreihe zur Stiftshütte. Unterwegs zu ihm. Unterwegs zu ihm. Und es geht gar nicht darum, ganz genau die ganze Symbolik von der Stiftshütte anzuschauen, sondern das Ziel von dieser Predigtreihe ist zu schauen, was brauche ich, damit ich kann in die Gegenwart von Gott kommen. Wie komme ich so nah, wie es nur geht, zu ihm? Was braucht es? Und wir haben in der ersten Predigt haben wir den Eingang gehabt, den Vorhang, der so breit ist und einladend, wo Jesus mit ausgestreckten Armen da ist und sagt, komm so wie du bist. Du bist bei mir willkommen. Ich will bei euch wohnen, bei dir wohnen. Komm. Und dann die zweite Predigt, was um den Brandopferaltar ist gegangen, wo wir, wenn wir weiter wollen, wir kommen an diesem Brandopferaltar nicht vorbei, was so das symbolisiert, wo Jesus, was sein Leben gibt, damit ich kann in eine Beziehung wieder eintreten mit Jesus, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Dass meine Schuld vergeben ist. Und dann kommen wir weiter, dann kommen wir nach dem Brandopferaltar kommen wir zum Wäschbecken. Wäschbecken. Was ist das Wäschbecken? Also, wer hat ein Wäschbecken daheim? Wir würden heute vielleicht sagen, ja, ich habe das Wäschbecken, ich brauche vor allem das Lavabo. Ja, ein Wäschbecken. Aber das ist nicht irgendein Wäschbecken. Es ist ein Wäschbecken, das hat eine ganz besondere Funktion. Es ist ganz speziell gemacht. Wenn wir es gerade das nächste Bild haben. Das Wäschbecken ist ganz aus Kupfer gemacht. Wir wissen nicht genau, wie gross das ist. Oder wie es da war. Wir wissen aber, dass im Tempel von Salomo, wo der Salomo gebaut hat, dass dort das Wäschbecken 100.000 Liter Wasser gefasst hat. Aber ich könnte sicher sein, es war nicht ganz klein gewesen, weil man müssen können, der Priester, wenn ein Priester seinen Dienst angefangen hat, ganz am Anfang, dann ist er ganz untertaucht worden. Also ganz gleich kann es nicht gewesen sein. Und woher kommt das Wasser? In der Wüste. Die haben dann echt den Wasserverbrauch gehabt. Kann ich euch sagen. In der Wüste. Aber aus was ist der, aus was ist der, das Wäschbecken gemacht? Es war wie der Brandopferaltar auch aus Kupfer gemacht. Der Brandopferaltar hatte noch Holz innen dran, war mit Kupfer verkleidet. Aber das Wäschbecken war ganz besonders. Das ist gemacht worden aus dem Spiegel der Frauen. Es war gemacht aus dem Spiegel der Frauen, wo sich in der Nähe von der, wahrscheinlich von dieser Baustelle, von dieser Stiftshütte sich aufgehalten haben. Und sie haben das freiwillig, hat sie den Spiegel gebracht. Ja, was ist das für eine Frau, die freiwillig ihren Spiegel gibt? Ich könnte sicher sein, die haben keinen zweiten gehabt. Und wir dürfen auch nicht verwechseln, dass ein Spiegel, wie wir sie heute haben, mit dem zu machen. Aber die Frauen, die haben ihre Spiegel gebracht. Und das Wäschbecken ist aus dem Spiegel von diesen Frauen gemacht worden. Wo ihre persönliche, wer sie sind, wie sie aussehen, nicht so wichtig genommen haben. Wie das, dass das Wäschbecken darf gemacht werden in der Stiftshütte. Für Gott haben sie es gemacht. Das hat einen ganz besonderen Wert. Also. In diesem Wäschbecken sind Priester eingetaucht worden, wenn sie ihren Dienst angefangen haben. Also hat es nur einmal ist das gemacht worden. Und was kommt euch in Sinn vom Eintauchen einmalig? Da kommt uns Taufe in Sinn, gell? Das ist auch etwas Einmaliges. Was ist die Bedeutung von der Taufe? Ich tauche mich ein als alter Mensch. Der alte Mensch taucht unter Wasser und der neue Mensch taucht wieder auf. Was vergangen ist, ist vergangen. Es ist etwas Neues entstanden. Es ist ein Zeichen auch vom Herrschaftswechsel. Ich gehöre jetzt ganz zu Gott, oder ich gehöre jetzt ganz zu den Christen. Und wenn du so eintauchst, dann wird alles von dir wird nass. Oder? Auch die Stellen, wo du selber gar nicht herkommst. Alles wird nass. Alles wird umgehen. Und du bist so ganz, ja, Blut vor Gott. Er sieht dich ganz. In deiner, mit allem, was du hast, mit allem, was du bist, ihm bleibt gar nichts verborgen. Und er nimmt dich an. So, das Eintauchen ist ein Zeichen von, ich gebe mich ganz hin dir, Gott. Ein für alle Mal. Das Wäschbecken ist auch ein Ort, wo sie die Hände oder die Füße gewaschen haben. Jetzt würde das einfach, das können, dürfen wir nicht so als uns vorstellen, dass die Leute jetzt einfach hergekommen sind, dann haben sie ihre Scheiche in das Becken reingegeben und dann noch ein bisschen rumgeschwadert und so. Oh nein, so ist das bestimmt nicht gegangen. Sondern sie haben Gefäße gehabt, die sie geschöpft haben, aus dem Wasser. Und haben dann nachher ihre Füße gewaschen. Und was kommt euch in den Sinn, wenn es darum geht, Füße zu waschen? Jesus, wo der Jünger die Füße wischt. Ich möchte einen Text lesen. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Ich lese es in Johannes 13. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Herr ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein leinenes Tuch um, dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er ihnen umgebunden hatte, dass er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus entgegnete, nein, wenn ich sie dir nicht, nein, Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein. Allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Seid glücklich, seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Jesus tut etwas Unglaubliches machen. Er kehrt alles auf den Kopf. Er kehrt oben und unten auf den Kopf. Und er erklärt uns, was der Unterschied ist zwischen eingetaucht werden und den Füßen zu waschen. Warum muss man die Füße waschen? Vielleicht gerade zu selber einer Zeit, wo du mit Sandalen in der Wüste unterwegs bist. Du bist dreckig geworden an den Füßen. Das ist der Staub der Welt. Der Staub der Welt hat dich beschmutzt. Und was ist der Staub der Welt? Was ist das? Was bedeutet das? Also wenn wir unterwegs sind, nur schon, wenn ich draußen bin und ich höre ein Gespräch, ich höre ein Gespräch mit, von zwei, die sich vielleicht streiten. Oder ich lese in der Zeitung von schwierigen Sachen, die passieren. Oder ich sehe Werbeplakate von Sachen, die ich eigentlich nicht sehen möchte. Oder ich habe Sachen, die mich erleben, die mich belasten. Oder ich werde selber wieder schuldig. Ja, ich mache wieder etwas, was falsch ist, was sündig ist. Ich sage meiner Frau vielleicht etwas Wüstes. Oder ich weiß nicht, was das für Sünde ist, was du machst. Meine kenne ich schon. Du weißt sie. Und wir sind zwar am Brandopferaltar vorbeigekommen, und das ist Symbol für meine Sünde ist mir vergeben. Meine Schuld hat Jesus getragen, als Ganzes. Und ich werde ja immer wieder auch schuldig. Oder ich begange immer wieder Sünde. Und dann muss ich immer wieder auch Vergebung bekommen für das. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm, ganz zu ihm. Aber ich sündige auch ab und zu. Und dort muss ich wieder frei werden. Darum heisst es ja auch, bekennt einander die Sünden. Wenn Jesus sagt, wir sollen einander die Füße waschen, bedeutet das auch, einander Sachen zu sagen, zu bekennen, sich dienen lassen vom anderen. Wahr werden voreinander. Und so einfach, gell? Das packt mir ganz schön für uns, gell? Wisst ihr, was die Folge ist davon? Wenn wir nie jemand anderem sagen können, dass wir schuldig werden, dass wir schuldig sind. Wir müssen immer eine Maske tragen. Wir müssen immer so tun, wie wenn alles im besten Ordnung wäre. Auch wenn es nicht ist. Und das behaltet uns auf Distanz zueinander. Und wisst ihr, was noch passiert? Ist, wenn Leute von außen reinkommen und sie wollen auch zu Jesus kommen und sie kommen in so eine wunderbare Schar von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Die sind alle so heilig. Die haben alles im Griff. Und ich, armes Würschli, bin noch gar niemand. Durch das, dass wir nicht wahr werden voreinander, hindern wir andere jetzt daran, auch wahr zu werden oder auch sich selber als ganz, als guter Christ zu erleben. Aber was ist ein guter Christ? Das ist ein Thema für sich, da habe ich auch schon mal Predigt drüber gehabt. Das ist ja auch eine Gnade gar nicht nötig. Aber wir haben sie noch nötig. Das ist auch etwas, was wir dürfen lernen, nicht nur einander unsere Schuld zu bekennen, sondern nachher auch einander Schuld oder eine Vergebung zusprechen. Es gibt eine Geschichte, das ist ein berühmtes Werk, der Simplicissimus. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das geschrieben hat, aber es ist so eine Geschichte von einem Menschen, der ist in der Wildnis aufgewachsen. Der hat keinen Kontakt mit Menschen und dann kommt er in die Zivilisation und dort hat es natürlich auch die Kirche und die Priester und die erklären ihm, dass es heisst, bekennt einander die Sünden so und jetzt tust du mir so deine Sünden bekennen. Der Simplicissimus, der tut dem am Priester seine Sünden bekennen. Und dann sagt er am Priester, ja und jetzt du. Und er verlangt vom Priester, dass der ihm auch die Sünde bekennt ist. Was natürlich nicht stattfindet. Aber so seht ihr, das ist, wie wir Sachen lesen und gar nicht richtig sehen, was steht. Und so möchte ich, dass wir uns das auch immer wieder überlegen, wo bin ich schuldig geworden? Wo gibt es Sachen, wo ich zwischen mir und Gott kann in Ordnung bringen und wo brauche ich jemanden, wo ich kann vertrauen, wo ich meine Schuld kann bekennen und für die freie Welt davon. Sie haben auch die Hände gewaschen. Die Hände waschen, die Füße waschen, das hat ja auch eine Bedeutung. Was sind die Hände? Was wären wir ohne Hände? Habt ihr euch das schon überlegt? Wenn du keine Hände hättest, ja, es gäbe vieles, was du nicht mehr könntest. Ja? Mit den Händen machen wir ganz viel. Also fast das meiste machen wir mit den Händen. Außer zu reden, das können wir ganz gut ohne. Manchmal kommt man auch die Hände dazu. Aber die Hände, das sind unsere Handlungen. Das, was wir tun. Und wenn wir unsere Hände waschen, bedeutet das auch, dass wir, wie wir es machen, dass das in Reinheit passiert. Es kommt dir ja nie in den Sinn, also wenn du irgendwie draußen bist oder im Stall bist oder gerade sonst irgendetwas gemacht hast, dann kommst du rein und sitzt am Tisch und tust Essen. Ja. Was hat das Mami und Papi gesagt? Zuerst die Hände waschen. Dass die Hände wieder sauber gemacht werden. Und es gibt einen Vers im 1. Timotheusbrief, wo der Paulus sagt, mein Wille ist nun, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und feindseligen Gedanken. Das heißt, hebt heilige Hände empor. Heilige Hände. Und das Wort, das gebraucht wird, bedeutet viel mehr als einfach so saubere Hände, sondern wirklich Gott wohlgefällige Heilige Hände. Und so will Gott, dass wir unsere Haltung überprüfen. Warum machen wir das? Wo stehe ich? Wer bin ich überhaupt? Was ist es, was mich ausmacht? Mich selber anschauen, meine Motive. Jetzt habe ich vielleicht Krach gehabt mit meinem Nachbarn so, und jetzt gehe ich und mache meine stille Zeit. Ja, ich bete dann noch für. Ja. Aber es geht darum, dass meine Haltung rein wird. Dass meine Haltung sich anfängt zu verändern. Gibt ein Text, der das ganz klar so ausdrückt, in Matthäus 5, Vers 23 und 24. Ich kann dann die Verse vorlesen. Ihr kennt die ganz gut. Dort heißt es: Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Also du bist unterwegs, du willst so in deine stille Zeit gehen, du willst so vor dem Herr stehen und dann kommt dir in den Sinn, dass du krachest mit dem Nachbarn. Oder dass irgendetwas in eurer Beziehung nicht stimmt. Lass deine Bibel zu. Mach deine stille Zeit nicht. Dann siehst du und schau, dass da sie tun. So eine Verrückte, was Jesus da sagt. Es ist ihm wichtiger, dass du ins Reine kommst, als dass du Beziehung mit ihm pflegst. Ist ihm wichtiger? Weißt du, unser Glaube spielt sich nicht einfach nur zwischen Gott und uns an. Sondern wir sollen auch, unser Glaube soll Umsetzung finden. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr es auch tut. Haben wir vorhin gelesen. Oder ihr kennt sicher das Gleichnis von Haus auf Sand und Haus auf Stein. Habt ihr das schon mal gehört? Sonntagsschule, Hinterschi und Fürschi. Gell? Der kluge und der dumme Mensch. Der törichte Mensch. Der gescheite Mann ist der, der sein Haus auf Fels baut. Und wenn der Sturm kommt und Wind und Wellen, dann bleibt das Haus bestehen. Der dumme Mann baut sein Haus auf Sand. Das ist viel ringer irgendwie. Und dann kommt der Wind und der Sturm und zack und das Haus geht und um was geht es bei diesem Gleichnis? Um was geht es bei diesem Gleichnis? Jesus ist der Fels, auf ihn sollen wir bauen. Ist es das? Nein? Ist es nicht? Wer diese meine Worte hört, und sie tut, ist wie ein kluger Mann. Wer diese meine Worte hört und sie nicht tut, ist ein Idiot. Es ist das, was Jesus da sagt. Oft hören wir das Gleichnis, kennen wir ganz gut, aber was es bedeutet. Und genau das geht es. Jesus möchte, dass wir in der Heiligung leben, dass wir immer wieder umsetzen, was wir hören, dass wir uns immer wieder selber anschauen, im Spiegel uns prüfen, was sehe ich, wer bin ich? Und wisst ihr, wir Christen, ich sage euch, wir sind so gut drin, uns selber zu bringen. Lügen sollen wir nicht, gell? Wie viel von diesen Lobpreisliedern, die du singst, hat mal einer gesagt, es gibt nichts, es wird nicht mehr gelogen, als in einer Lobpreiszeit von einer christlichen Kirche. Puh. Hat aber etwas, gell? Und gleichzeitig geht es auch darum, dass wir sagen, und ich will das. Und darum glaube ich auch, wir sind ja unterwegs zu dem, dass wir können in seine Gegenwart kommen, ihn anzubeten, vor ihm sein, ehrlich sein vor ihm, ehrlich sein vor mir selber. merke, ich habe nicht alles im Griff. Ich schaffe nicht alles. Ich kann diesen Ansprüchen nicht genügen. Ich bin angewiesen auf dich. Und wir versuchen, wir sollen alle so flotte, top, super Christen sein. Ja, super. Wir schaffen es einfach nicht. Also das Beispiel, das lässt man manchmal auch hart zu Berg stehen. Wenn man sagt, so schön fromm, gell? Wir sollen den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Genau. Ja, mach das mal. Es vergibt normalerweise doch einfach nicht. Aber es ist so eine fromme Floskel, die man braucht, wenn man gewisse Sachen mit dem Kind umgehen kann. Und wenn du es schaffst, das zu trennen, ich gratuliere dir. Du bist schon weit. Oder alle unsere Bereiche in unserem Leben. Wie viel gehört Jesus? Mir ist dann so ein Lied in Sinn gekommen, das sicher früher viel gesungen hat. Alles gebe ich dir. Und in dem Moment meinen wir es sicher auch so, ja? Alles gebe ich dir. Und ich will, dass du dir überlegst, wie viel, wie gross ist deine Hingabe zu Jesus? Wie gross? In Prozent. Wie viel Prozent ist deine Hingabe? Jetzt gehst du nochmal an den Spiegel und schaust dich selber an. Ganz ehrlich und offen. Und dann überlegst du mal, wie viel gehört ihm? Welches von diesen Bereichen von deinem Leben ist ganz ihm? Nochmal, nochmal in die Liste. Wie ist es mit deinem Besitz? Wie viel von dem, was dir gehört, darf Jesus ganz darüber verfügen? Oder dein Geld? Wie gehst du mit deinem Geld um? Wie darf Jesus ganz darüber verfügen? Wie gehst du mit deiner Sexualität um? Wie viel darf Jesus darüber verfügen und das prägen? Wie ist es mit deinen Beziehungen? Zu deinen Nächsten, zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Schulkollegen. Wie steht es mit deinem Suchtverhalten? Gut, wir sind heilsam im Moment, kein Suchtverhalten. Höchstens eine verhaltene Sucht. Ja. Gut. Kein Thema in der Heilsamen. Gut. Wie ist es mit dem Medienkonsum? Also bei den älteren Leuten, da könnt ihr abschalten, das ist höchstens wie viel musst du Fernsehen schauen und was musst du schauen. Mit den Jüngeren, wie viel Zeit verbringst du vor dem Bildschirm? Im WhatsApp, Snapchat, auf Facebook. Gibt die Jungen Facebook sowieso nicht. Und was machst du? Wie sieht es aus mit deiner Freizeit? Wie ist es mit deiner Gesundheit? in der Ernährung, im Essverhalten, im Dienst für Gott, in deiner Berufung, in deinen Träumen. Alles gebe ich dir. Mein Gott. Alles gebe ich dir. Und jetzt nimmst du nochmal von vorne. Wie viel Prozent ist deine Hingabe an Jesus? Wie viel Prozent? Ist es gleich viel wie die Zahl, die du am Anfang gesagt hast? Und jetzt haben wir ein schlechtes Gewissen, gell? Meine Liebe. Jetzt hat es uns den Björn noch gegeben. Jetzt wissen wir wieder, wo Gott hockt. Mama mia. Jetzt bin ich mit so einem guten Gefühl, bin ich in den Gottesdienst gekommen. Und jetzt kommt er wieder und haut mir eins unten rein. Ich habe schon ein Glas Wasser. Danke. Mit so einem super Gefühl daher gekommen, habe mich so gefreut. Und jetzt stehe ich da, fühle ich meinen begossenen Boden. Und denke, oh mein. Und das ist gut so. Und weißt du, als Jesus kommt und sagt, hey, mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich, so wie du bist. Aber ich möchte, dass du noch ein bisschen näher zu mir kommst. Und du hast jetzt den ganzen Haufen gesehen, wo du vielleicht noch nicht so im Griff hast, wo du noch nicht so geheiligt bist. Ist mir gleich. Komm einfach wieder ein Schritt näher zu mir. Du kannst nicht alles aufs Mal. Du kannst nicht alles aufs Mal wieder. Du musst dann ein super Christ sein. So. Meine Gnade ist da für dich. Und jetzt nimm es Schritt für Schritt. Und meine Sehnsucht ist, dass du immer näher zu mir kommst. Immer näher zu mir findest. Und dann machen wir wieder einen Schritt zusammen. So ist Jesus. Und wenn du wieder so einen Schritt gemacht hast,